Das sind die Ortsbeschreibungen zur 20. Etappe am Balkon. Clausetto, Clausette. Mit halb geschlossenen Augen betrachtet, hat Clausetto immer noch Ähnlichkeiten mit historischen Fotografien. Breitschultrig lehnen sich die mehrstöckigen Häuser an den Berghang. Wie ein erhobener Zeigefinger steht der riesige Kirchturm am Ortsrand. Begibt man sich ins Dorfzentrum, wo das große Erdbeben keinen Stein auf dem anderen gelassen hat, verflüchtigt sich der erste Eindruck eines gelungenen Wiederaufbaus. Zwar stehen die Gebäude in der ursprünglichen Dichte und zweigen von der Dorfstraße verwinkelte Gassen ab, doch will zwischen den seelenlosen Betonhüllen keine rechte Stimmung aufkommen. Etliche Häuser scheinen leer zu stehen, auch haben die meisten Läden dicht gemacht. Eine Hausecke aus Natursteinen und ein geschnitztes Hoftor wirken wie Zitate aus dem 19. Jahrhundert, als Clausetto noch 3200 Einwohner hatte und neben den Bauern zahlreichen Handwerkern ein Einkommen sicherte. Auch gab es 2 Dutzend Gastwirte, die von Pilgern lebten, die aus ganz Italien und auch Österreich anreisten, um eine Reliquie zu verehren, die noch heute in der Kirche San Giacomo zur Schau gestellt wird. Sie ist ein ziemlich schäbiges, monstranzartiges Gefäß mit dem kostbaren Blut unseres Herrn Jesus Christus, dem eine wundertätige Wirkung zugeschrieben wurde. Von der einzigen Anziehungskraft zeugt die theatralische Treppe mit 88 Stufen, die vom Dorf zur Kirche führt. Vor 100 Jahren soll hier eine schwangere Nonne schwer gestürzt sein und in der Folge ihr Kind verloren haben. Echte Wunderheilungen sind nicht überliefert. Tragende Wände aus Sichtbeton, dunkelbraune Blechverblendungen und zylindrische Plexiglas-Lichtkuppen sind die Ingredienzien, aus denen das Municipio zusammengesetzt wurde. Dazu kommen ein fabrikartig gefaltetes Pultdach und eine mit quadratischen Fenstern gegliederte Vorderfront, mit denen man in den 1980er Jahren einen modernen Kontrapunkt zur traditionellen Architektur der Carner setzen wollte. Ambitioniert war auch die Multifunktionalität des Gebäudes. Neben der Gemeindeverwaltung sind hier die Tourismusinformation, die medizinische Ambulanz, die Apotheke, die kommunale Bibliothek, ein kleines Geschäft, der Speleologenverein und die unvermeidlichen Alpini untergebracht. Die dazugehörigen Aufschriften sind verblasst, streifenweise löst sich die spröde Folie vom Glas. Auch der Zeiger der Sonnenuhr hat Rost angesetzt. Das Gemeindeamt von Clausetto steht damit für einen Baustil, der seit dem Terremoto in ganz Friaul anzutreffen ist. Eine Art Brachialmoderne, die gleichsam aus den Ruinen entstanden ist, indem sie die destruktive Kraft der Tektonik in ein Chaos der Formen und Proportionen transformiert hat. Das hat manchmal avantgardistisches Potenzial, geht aber eher selten mit gestalterischem Genie einher. Dann verliert sich der experimentelle Ansatz in formaler Beliebigkeit und spätestens, wenn der Beton verrottet, die Stahlträger rosten und die Farbe abblättert, beginnt man eine Idee und die Aura zu vermissen. Die ästhetischen Fehlversuche können aber auch inspirierend sein. Was redlich misslungen ist, lohnt meist den zweiten Blick. Auch sollte bedacht werden, dass die Verwahrlosung solcher Gebäude oft weniger mit der Bausubstanz zu tun hat, als mit der Erosion der öffentlichen Verwaltung. Was Clausetto hervorhebt, sind aber nicht seine Bausünden, sondern das dichte Netz alter Kulturwege, die mit viel Aufwand und Förderungen der EU restauriert wurden und wie begehbare Skulpturen die Landschaft durchziehen. Sie verbinden eine Reihe von antiken Fontane, historischen Brunnen, die jeweils akribisch ausgeschildert und beschrieben sind, und den einstigen Stellenwert der Wasserstellen hervorheben. Sie können auf kurzen Rundwegen erkundet werden, was die Gegend auch für Spaziergänger attraktiv macht. Bei Nässe ist allerdings Vorsicht geboten. Auf den mit glatten Flusssteinen gepflasterten Treppenwegen besteht enorme Rutschgefahr, was die Frage aufwirft, wie die Menschen seinerzeit mit den Verhältnissen zurechtkamen. Die Antwort: Sie kannten das Problem nicht, weil sich die sogenannten Schmieralgen aufgrund des ständigen Abriebs gar nicht auf den Pflastersteinen ausbreiten konnten. Je öfter die Wege begangen werden, desto geringer ist die Gefahr des Knöchelbruchs. Einkehr: Ristorante Albergo Bar Corona 2.0. Die zeitgeistige Einrichtung mag nicht jedermanns Geschmack sein, dafür sind die beiden Aussichtsterrassen unschlagbar. Nirgendwo kann man den Blick auf den Tagliamento und die Kirche von Clozzetto besser genießen als hier, zumal auch der Wein keine Wünsche offen lässt. Wer bis zum Abendessen bleibt, kann sich auf selbstgemachte gefüllte Nudeln und andere kreative Gerichte freuen. Charmante Bedienung, freundliche Zimmer. Bar da Toni. Dorfkneipe mit angeschlossenem Lebensmittelgeschäft am Parkplatz unterhalb der Kirche. Auch Wanderkarten sind hier erhältlich. Im Gastraum hängen Mussolini-Sprüche, entsprechend schal schmeckt der Cappuccino. Grotte di Pradis. Der Name weckt falsche Erwartungen. Handelt es sich doch um keine Grotten im herkömmlichen Sinn, sondern um eine Schlucht mit höhlenartigen Verzweigungen, die für sich genommen kaum der Rede wert wären. Umso aufregender ist der Orrido, den der Torrente Cosa im Lauf der Zeit in den Kalkstein gefräst hat. Pro Jahr trägt er 1 bis 2 Millimeter des Gesteins ab, und das seit 130.000 Jahren. Weißer Sand dient als Schleifmittel und verleiht dem Gewässer eine türkisgrüne Farbe. Der Stein ist so glitschig wie die Schleimhaut eines Ungeheuers, das aus der Hölle stammt. Auch ist der Spalt so eng, dass ein Ochse darin stecken bleibt, schrieb einst der Pfarrer von Clozzetto, vielleicht an die Adresse Sigmund Freud. Erst in tieferen Schichten weitet sich die bemooste Fessura, das heißt der Schlitz, zu begehbaren Gängen, in die kaum ein Sonnenstrahl dringt. Das diffuse Licht und die Farbenspiele des Wassers, dazu die urtümliche Vegetation, verleihen dem Ort eine magische Wirkung, der man sich nur schwer entziehen kann. Er wurde in den 1960er Jahren mittels Treppen und Stegen erschlossen und zieht in den Sommermonaten tausende Besucher an. Zu Weihnachten versammeln sich die Einheimischen in der zur Höhlenkirche umfunktionierten Grotta Verde um der Ankunft des Christkinds, das aus einem Felskamin herabschwebt, beizuwohnen. Außerhalb der Saison stehen Wanderer meist vor verschlossenem Eingang, auch zum Leidwesen der lokalen Gastronomie. Leichter lässt sich die lange Winterpause des etwas verstaubten Museo della Grotta verschmerzen. Hauptattraktion ist die Nachbildung eines zotteligen Höhlenbärs aus der letzten Eiszeit, dessen Knochenreste in Pradis ausgegraben wurden. Weiters gibt es archäologische Funde zu besichtigen, die die frühe Anwesenheit des Menschen in den Grotten belegen. So kreuzten sich hier, wenn auch zeitlich versetzt, die Wege des Neandertalers und des Homo sapiens. Ersterer kam vor rund 45.000 Jahren hierher und hinterließ der Nachwelt eine mit Steinwerkzeugen bearbeitete Adlerklaue, was als Beweis für die Kreativität und Intelligenz der ausgestorbenen Spezies gilt. 10.000 Jahre später saß der moderne Mensch am selben Lagerfeuer und ernährte sich hauptsächlich von Murmeltieren, wie aus seinen Küchenabfällen geschlossen werden kann. Dachse, Füchse und Wildkatzen standen ebenfalls auf dem Speiseplan. Auch in der Bronze- und Eisenzeit hausten Jäger und Sammler in den Grotten und ließen für die Wissenschaft einige Tonscherben und Pfeilspitzen zurück. Überbleibsel gibt es außerdem von den alten Römern, darunter ein bronzener Schlangenkopf, sowie von Menschen des frühen Mittelalters, die Schutz vor heidnischen Eindringlingen suchten. Vielleicht stammt aus dieser Zeit der Glaube, dass man in den Grotte di Pradis nur con anima pura, also mit einer reinen Seele, vor dem Teufel sicher sei. Schwefelspuren an den Wänden deuten darauf hin, dass an der Geschichte etwas dran sein könnte. Pradis di Sotto. Der Fliegenschiss auf der Landkarte erweist sich als lose Sammlung hübscher Häusergruppen. Jede hat ihren eigenen Namen und ist von lieblichen Wiesen umgeben. Daher auch das von Prato, die Wiese, abgeleitete Toponym. Selbst die Hauptstraße, die sich zwischen den Weilern hindurchschlängelt, vermag dem Idyll wenig anzuhaben. Eine seltene Mischung aus Feucht- und Trockenwiese ist nordwestlich des Weilers Fornes zu finden. In den Mulden wechseln die Grüntöne von hell auf dunkel und steht einem im Frühsommer das Gras bis zum Hals. Da freut sich der gemeine Holzbock, sprich die Zecke, und fühlt sich auch die Kreuzotter wohl. Vielleicht erklärt das die Aufschrift auf der Hausmauer des angrenzenden Bauernhofs. Zwischen bescheidenen, fleißigen und intelligenten Menschen zu leben, war schon immer mein Ideal. Das schönste Ortsbild besitzt Suanes, dessen renovierte Steinhäuser sich besonders eng aneinander schmiegen und bestens an das lebhafte Relief angepasst sind. Vis-à-vis der Straße befindet sich das Vorländerhaus, eine Herberge der besonderen Art. Hausherr ist Amrit Laue, der aus Dänemark hierher gezogen ist. Der sanftmütige Wikinger hat vor einigen Jahren den sogenannten Furlander Trail ins Leben gerufen, eine Laufstrecke rund um den Monte Pala, bei der 33 bzw. 64 Kilometer zurückgelegt werden müssen. Das Besondere ist die Routenführung entlang uralter Kulturwege, die von Amrit und seinen Freunden zum Teil mühsam freigelegt wurden. Das liebevoll eingerichtete Haus birgt 6 gemütliche Gästezimmer, die auch für eine Nacht vermietet werden. Geboten werden außerdem geführte Canyoning- und Klettertouren sowie Entspannungskurse, ein Schuss Esoterik inbegriffen. www.vorlander.it